Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Lukas im 13. Kapitel. Einige Leute berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr ebenso umkommen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Schwestern und Brüder, an diesem wunderschönen Tag, der natürlich immer noch seinen Schatten dieser Corona-Seuche hat, tun wir, was unser größtes Privileg ist. Wir finden uns zusammen und beten unseren Herrn an. Wir suchen ihn, ersuchen ihn um seine Gnade. Und er wird sie gewähren. Das ist das ganz Großartige. Ich bin nach wie vor sehr froh. Wir hatten vor 3 Wochen nochmal, natürlich unbewusst und ungewollt, hochintensiven Kontakt im Wohnwagen mit 2 Leuten, einem Kollegen und seiner Frau, die bei uns waren, ganz fröhlich. Und nach 2 Stunden fiel die Frau innerlich, man hat das richtig gesehen, in sich zusammen und sagt: Mir ist so schlecht. Und tatsächlich am nächsten Tag hat sich herausgestellt, die waren beide infiziert mit Corona, hatten auch einen recht schweren Verlauf. Aber was hieß das für uns, für meine Frau und für mich? Ich habe euch das ja schon gesagt, wir hatten ja im März, April diese Infektion und wir hatten uns nicht wieder angesteckt. Und nicht nur das, wir können davon ausgehen, dass wir dadurch wie eine Auffrischung erfahren haben. Das heißt, unser Körper hat sich ganz intensiv nochmal auseinandergesetzt mit diesem Virus und dadurch gehen wir davon aus, so sagen uns die Ärzte, dass wir jetzt wie eine Auffrischung erhalten haben, was eine Gnade für uns, das hilft gerade bei Gesprächen auch sehr gut. Also ihr braucht auch keine Angst haben, ich trage natürlich Maske, halte mich an alle Regeln, selbstverständlich, aber es ist ein gutes Gefühl, Gott hat mir so viel Gnade gegeben, meiner Frau auch, wir sind sehr, sehr dankbar. Ja, schön, dass ich mit euch diesen, ich sage es bewusst, Festtag feiern durfte. Heute Morgen habe ich einen interessanten Gedanken gehabt. Ich habe mich ertappt dabei, als ich über die Predigt nochmal nachgedacht und gebetet habe, dass ich selber, außer diesem Gottesdienst, den ich für ein großes Geschenk halte, gerade ob dem Thema dieses Tages, dass ich überhaupt nicht eingeplant hatte, mich selber nochmals in das Licht Gottes zu stellen im Laufe des Tages. Die große Gefahr, dass ich denke, okay, ich predige jetzt drüber, ich sage den Leuten, was wichtig ist und dann gehe ich meinen Alltag durch und mache gerade mal weiter, wie ich am anderen Tag das auch gemacht hätte. Und dann dachte ich, stopp, das darf nicht sein. Ich bin der allererste Adressat und von mir muss zuallererst eine Antwort auf meine Predigt kommen. Und wenn niemand anders drauf hört, dann will wenigstens ich drauf gehört haben und sagen, Herr, ich möchte heute mir auch Zeit nehmen. Ich möchte nicht nur reden, sondern ich möchte hören, ich möchte verstehen, ich möchte dich einladen. Komm zu mir, deck auf, hilf mir zu verstehen, was in und mit meinem eigenen Leben los ist. So kann es gehen, aber wir sind auch nur Menschen. Lukas 6, Vers 39, dieser Text hat mich jetzt seit Wochen auf diesen Gottesdienst hinzu begleitet. Lukas 6, 39, unter dem Thema, möchte ich schon mal nennen, wenn blinde Flecken zu Bastionen des Feindes werden. Wenn blinde Flecken zu Bastionen des Feindes werden. Es sprach Jesus zu seinen Jüngern in jeder Zeit, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Soweit dieser Text unseres Herrn Jesu Christi. Ja, ich würde es mal ganz positiv sagen, Buße. Buße, damit konnte ich in meiner Kindheit natürlich nicht wirklich was anfangen mit dem Wort, mit dem Phänomen schon. Das hatte ich kurioserweise relativ früh verstanden. Ich will es mal ganz positiv sagen. Wer einen Computer hat, der weiß, der verhakt sich, der weiß, dort können Viren draufkommen. Es gibt nicht nur biologische Viren. Und dann geht entweder gar nichts oder das geht zu langsam. Du wirst schier wahnsinnig, wenn du was machen willst. Und dann gibt es die Möglichkeit der Reinigung, eines Resets, also einer Neueinsetzung. Und auf einmal geht dieses Ding wieder fast wie neu oder wie neu. Wunderbare Erfahrung, wer unter Stress am Computer arbeitet. Oder du hast dich angesteckt, also gerade dieses Jahr, wie gesagt, war das ja eine Erfahrung. 8 Wochen hat das bei uns gedauert, bis wir wieder richtig bei Kräften waren. Aber was ein Geschenk, als das innerlich durch war, dass man wieder gesundheitlich von diesen Viren gereinigt war, dass sie keine Kraft mehr über uns hatten. Kurioserweise, und das ist auch eine große Gnade, ich habe es ja vielleicht schon gesagt, meine doch sehr stark herzerkrankte Frau, die tödlich bedroht war damals, der geht es seither wesentlich besser wie vorher. Das ist ein Ding. Also wesentlich. Die kann Sachen machen, das konnte sie die letzten Jahre gar nicht. Als wenn diese Reinigung von dem, was da war, frag mich nicht wie, ich bin kein Mediziner, irgendetwas so in Gang gesetzt hätte, dass es ihr nachher viel besser geht wie vorher. Ist eine Erfahrung der Buße übrigens auch, ne? Übertragen gesehen. Oder, immer noch positiv gesprochen, man verliert einen Weg. Ich habe auf der Schwäbischen Alb im Nebel, im Schnee mal mit meinem Bruder zusammen einen Weg verloren. Und wir liefen und liefen und liefen und nach einer Stunde oder anderthalb kamen wir an einen Baum, wo wir sagten, den kennen wir doch. Da waren wir schon mal. Wir liefen also im Kreis. Und dann war irgendwann mal ein Schild, man muss das verlassen, man muss auf einen anderen Weg gehen. Oh, war das ein Gefühl in dieser Kälte und diesem Schnee. Einen Weg wiederfinden. Oder zwei haben sich verkracht oder mehrere. Ich habe sehr oft zu tun mit Menschen, die tatsächlich über Jahre unversöhnlich nicht miteinander zurechtkommen, sich ablehnen, einer über den anderen. Und dann kommt es zu einer Versöhnung. Und das kann so eine wunderbare Erfahrung sein. Also das Alte zurücklassen, neu beginnen, sich neu gegenseitig ehren und lieben. Ganz schlicht, Frühjahrsputz. Oh, das tut gut. Die Scheiben, die Fenster, jede Ecke. Meine Frau, die wird da zu einer wilden, ich will nicht sagen Furie, aber so eine schwäbische Hausfrau, da gehst du am besten einen Tag wandern. Und du kommst zurück und es ist alles wunderbar. Ich würde ja mithelfen, aber ich bin gar nicht gut genug. Dann ist alles wieder richtig hell, frisch. Die Fenster sind durch. Du siehst gar nicht, dass Scheiben drin sind, sondern es ist alles wunderbar geputzt. Oder die Korrektur nach einem langen Irrtum. Man ist auf einem Holzweg gewandert und irgendwann mal merkt man, hoppla, falscher Weg. Und ich darf diesen Irrtum eingestehen und darf einen neuen, zielführenden Weg gehen. Oder, und damit sind wir bei unserem Tag, nämlich dem Buß- und Bettag, ein Beichtgespräch. Der Seele hat sich angestaut, was alles nicht gottgemäß war. Und das ist, je älter ich werde, desto mehr, denke ich, jedenfalls werde ich sensibler dafür, mehr als ich das in jungen Jahren begriffen habe. Dann gibt es ein Gespräch, sei es direkt mit Gott, sei es mit jemandem, der mir dieses Gespräch helfend, brüderlich abnimmt oder schwesterlich. Und du gehst raus und denkst, wow, wie gut, der Zuspruch der Vergebung, der Zuspruch des Friedens. Was eine wohltuende Erfahrung. Und man weiß heute aus der Psychologie, aus der Therapie, wie entscheidend das wichtig ist, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Die Alternative ist, dass eine Störung im System schwere, nachhaltige Auswirkungen hat. Also reinige ich meinen Computer nicht, dann früher oder später wird das ganz schwierig. Lasse ich meine Wohnung richtig verkommen, irgendwann mal sind die Läuse und die Mäuse da drin, es gibt Schäden. Es gibt Zerstörungen, wo nicht Buße getan wird, umgekehrt wird's. Dinge verdrecken, und das ist widerlich. Verdreckte Dinge sind widerlich. Es lähmt regelrecht. Es lähmt so vieles Lebendige. Und es führt zur Erkrankung. Also dieses ganze wunderbare Phänomen des Klärens, des Neuausrichtens, der Vergebung, der Reinigung, kommt es nicht, führt es zur Erkrankung, tatsächlich auch im medizinischen Sinne. Und wisst ihr was? Die ganze Bibel und auch vielleicht das Leben vieler Menschen hat so viele Punkte, wo man hinterher gesagt hat oder sagen könnte, hätte man doch nur. Die ganze Bibel ist voll davon. Hätte doch nur Eva den Apfel nicht genommen. Hätte doch nur Kain den Abel nicht den Schädel eingeschlagen. Hätte doch nur, sage ich mal, bei König Zedekia, hätte er nur auf den Propheten Jeremia gehört. Hätte doch Jerusalem, hätten das Sanhedrin, der Rat der Juden damals, doch nur auf Gottes Stimme, auf Jesus gehört. Die ganze Bibel ist voll mit diesem hätte man doch nur. Nun, ich sag's mal so. Dieser Text beginnt mit einer interessanten Aussage, nämlich es geht um Führung. Es geht um Führung. Der Text fängt an, kann ein Blinder einen Blinden führen? Was hat das mit dem Thema zu tun? Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Falle fallen? Ich sage mal als Gedanken eins, der mir aus diesem Text entgegenkommt, wir Menschen, wir führen immer andere. Wir sind immer irgendwie Vorbild, ob wir es wollen oder nicht. Und wir führen oder wir verführen oder wir führen in die Irre. Also Jesus will eigentlich damit sagen, die Menschen, die von Gott geprägt sind, sind immer geistliche Führer dieser Welt, geistliche Führer ihrer Umgebung, können wir gar nicht verändern. Ich bin der Führer, einer der Führer meiner Kinder. Ich bin einer der Führer meines Freundeskreises. Ich präge die. Bin ich selber verführt, laufe ich Gefahr, die zu verführen. Bin ich in der Irre geführt, laufe ich Gefahr, das zu vermitteln, wenn man mir vertraut oder auch ganz unterbewusst. Wir führen immer. Und das ist der Ansatz, den Jesus hier hat. Achtung, es geht nicht einfach nur, dass ihr wieder resettet seid, sondern ihr habt immer eine Wirkung in dieser Welt und diese Wirkung kann auch zur irreführenden Wirkung werden. Erstens also, wir führen immer. Zweitens, der blinde Fleck, sage ich mal, also hier Balken genannt, kann der heimliche Feind im Lager sein. Kriegsterminologie, der heimliche Feind im Lager. Im Lager deines Lebens, meines Lebens. Der Balken. Das Schwierige an dem Bild ist, das Balken ist für uns was Großes. Und intuitiv denken wir, sind doch nicht blöd, ich würde doch merken, wenn ich einen Balken vor dem Kopf habe. Aber je näher das dran ist, mein kleiner Finger, wenn ich den so halte, wird der zum Balken, durch den ich so gut wie nichts mehr richtig sehen kann. Der blinde Fleck kann der heimliche Feind im Lager sein, der kann scheinbar klein sein und doch ein Balken, der die ganze Sicht verstellt. Und bin ich immer dahinter, sehe ich das nicht mehr, dann wird mein Herz zu einer Festung des Irrtums, wenn ich nicht mehr klar sehe. Und da sage ich drittens, wir haben doch alle eine Grundmentalität. Die haben wir seit und durch dem Sündenfall. Wir haben alle eine Grundmentalität. Das heißt, wir haben zwei Maßstäbe. Immer beurteilen wir die Fehler bei anderen mit großem Gewicht und unsere eigenen, wenn wir es überhaupt sehen, der Text sagt ja, man sieht es manchmal gar nicht, die beurteilen wir ganz klein. Wir haben zwei Maßstäbe. Und das müssen wir auch als Christen ganz tief begreifen, dass wir lernen zumindest, den Maßstab Gottes zuallererst an uns, an mich heranzulassen. Nun ist es so, es wird euch nicht anders gehen, wie allen Leuten, wie mir auch, wenn man sich entwickelt in seinem Glaubensleben. Dann hat man einerseits natürlich eine Sehnsucht, und das ist auch berechtigt, dass wir Standpunkte entwickeln, die wir fest vertreten. Also, sagen wir, Christen, die so gar nicht wissen, ja, vielleicht und na ja, so ein bisschen und mal so, das ist schon schwierig. Also, wir brauchen, wir wollen es, sollen es haben, Standpunkte. Aber, sage ich, Standpunkte sind eine Chance und eine Gefahr. Das heißt, die Chance ist natürlich, dass man ein Stück Festigkeit hat, Fundament. Aber die Gefahr der Standpunkte ist, dass wir nicht mehr wirklich in Bewegung sind. Es gibt ein Lied, ein älteres, wenn Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist. Wann ist das? Das heißt, es muss eigentlich eine gesunde Balance in unser Leben kommen unter dieser Fragestellung einer Bußreife. Es muss dieses Erkennen in unser Leben kommen. Standpunkte sind Chancen, sind auch wichtig, aber sie sind gleichzeitig auch Gefahren. Denn ab einem gewissen Punkt befestigt man Standpunkte immer mehr. Und wenn die verschoben, wenn die ein Stück falsch sind oder einseitig sind, dann ist die Gefahr ganz groß, dass nichts und niemand mehr es gelingt, etwas in Frage zu stellen, was im hohen Maße wichtig gewesen wäre. Also sage ich in der Praxis für mich, weil ich das zumindest mal vordergründig will, ich hoffe, die Tiefe meiner Seele auch, nämlich, dass ich zuallererst meine Balken sehe, seien sie größer, seien sie kleiner, sage ich mal, was mache ich daraus jetzt? Wie gehe ich damit um? Und das will ich für mich heute Nachmittag nochmal angucken. Erstens, ich verstehe, ich brauche Einsicht in meine persönliche Gefährdung. Als Pastor sage ich auch, die besondere Gefährdung meiner Gemeinde. Auch Gemeinden haben so ein Problem, dass sie Standpunkte entwickeln, die so fest sind, dass sie sich nie mehr in gesunder Weise in Frage stellen lassen. Also, was ich heute Nachmittag machen will, ich bete um Einsicht in meine Gefährdung. Das ist ein Gebetsthema für mich, dass ich sage, Herr Gott, Jesus Christus, gib mir Einsicht in meine Grundgefährdung, die ich habe, denn ich rede mir meine Fehler gut und die Fehler anderer schlecht. Gib mir Einsicht. Gib mir, zweiter Gedanke zur Hilfe, gib mir die Demut. Die habe ich ja gar nicht aus mir. Gib mir die Demut, einzusehen und einzugestehen, dass Dinge, die ich bisher mit guten Argumenten verteidigt habe, möglicherweise auch einen falschen Anteil, einen gefährlichen Anteil haben. erfüll mein Herz mit einer Sehnsucht statt Stolz, in Demut höherbereit, höherfähig, höherwillig zu sein, mich beugen zu können, wenn ich merke, da ist irgendein Schwarzer, ein blinder Fleck. Ich möchte heute Nachmittag darüber nachdenken, dass das für mich konkret heißt, also erstens Einsicht in meine Gefährdung, zweitens die Demut. Ich möchte heute Nachmittag nachdenken, dass ich immer wieder Fragen zulasse. Dass Gott mir die Gnade gibt, hören zu können, wenn er zu mir redet. Das ganze Alte Testament, das Neue auch, ist voll damit, dass Gott immer wieder gesprochen hat. Und es hat, ich will nicht sagen, die Gnade des Hörens gefehlt, sondern sie wurde nicht angenommen. Gott gibt mir die Gnade, hören zu können. Der nächste Gedanke, den ich heute Nachmittag bewegen will, ist, ich verstehe, dass guter Rat anstrengend sein kann. Ich weiß nicht, ob er teuer ist. Teuer heißt ja wirklich eigentlich selten, da ist schon was dran. Guter Rat ist jedenfalls oft anstrengend. Also vielleicht geht es euch auch so, aber ich werde schon lieber gelobt als kritisiert. Ich werde schon lieber bestätigt als hinterfragt. Ist so. Es ist anstrengend. Aber schon immer, schon jedenfalls sehr, sehr lange, hat irgendein Impuls meiner Seele voll zu sagen, ich will kritische Freunde, ich will kritische Berater. Ich will Leute, die nicht einfach abnicken, was sie an mir sehen, sondern die einfach mal kommen und sagen, du, das fand ich schwierig. Oder an der und der Stelle finde ich, da ist was nicht in Ordnung. Ich brauche es, ich will es. Und, weil wir vorher davon geredet haben, dass man andere Menschen leitet, ich habe meine Mitarbeiter versucht, so zu erziehen, sage ich jetzt mal, dass sie mir kritisch begegnen. Und ich bin sehr dankbar, in den letzten 8 Jahren, wo ich in der Gemeindeleitung meiner letzten Gemeinde war, das war der gängige Geist, sehr respektvoll, große Achtung voreinander, sehr liebevoll, aber immer auch kritisches Hinterfragen. War das immer bequem? Nein. Guter Rat ist mitunter anstrengend. Und es wird eigentlich gefährlich, wenn man nicht wenigstens eine Person hat, die einen mal richtig hinterfragen darf. Also gute Freunde, die wehtun dürfen. Dann fünftens, das will ich darüber nachdenken, heute Nachmittag, ich möchte eine Haltung der Buße haben aus dem Geist Gottes. Ich möchte von Gott geleitet werden, diese Balken zu sehen. Also mein Grundgedanke ist nicht, naja, eigentlich ist alles in Ordnung, falls dann doch ein bisschen, gibt es ja diese berühmten Sprüche, eigentlich mache ich keinen Fehler, sollte ich doch irgendwie an dir schuldig geworden bin, dann tut mir es leid. Ja, was sagt denn das? Sagt gar nichts. Nein, ich möchte eine Haltung der Buße haben, zu sagen, Herr, ich halte nicht fest an meiner Art zu denken und zu handeln, sondern ich möchte mich gerne beugen, weil du es mir vorgemacht hast. Dieser Text weist übrigens auch auf Christus hin. Der Jünger steht nicht über den Meister, steht hier. Jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Ich will wie mein Meister sein. Er war ein von Herzen Demütiger, der sich gebeugt hat, auch wenn er schuldlos und sündlos war. Aber diese Haltung. Dazu brauche ich wirklich Zeiten der Besinnung. Also das war der Gedanke heute Morgen, dass ich dachte, okay, ich denke jetzt darüber nach, aber heute Mittag habe ich dieses vor und jenes. Nein, ich brauche Zeiten der Besinnung. Dieser wunderbare Sabbat-Gedanke ist doch nicht dann einfach nur dazu da, Fernseher zu gucken oder was weiß ich was. Darf man vielleicht alles auch, aber der Grundgedanke für eines Sabbats ist, dass man wirklich in einen Modus der Besinnung kommt. Und ich habe für mich erfahren, wenn ich nicht mal wirklich zur Ruhe komme, dann laufen meine Gedanken immer in denselben Kreisen. Zuerst muss ich mal rauskommen. Deswegen suche ich auch ein- bis zweimal im Jahr einige Tage weg, wo ich einfach runterkomme, so Sabbate einzuplanen, wo ich zur Besinnung kommen kann, weil dieses Kreisen langsam aufhört in den gewohnten Bahnen. Ich biete heute Nachmittag um eine, nächster Gedanke, eine reifende Selbsterkenntnis. Ich habe als Seelsorger, als Therapeut auch verstanden, das, was in mir vorgeht und vor allem meine schwarzen Flecken, meine blinden Flecken oder meine Balken, die haben bei uns Menschen ganz oft zu tun mit unserer Vergangenheit, sogar mit unserer Kindheit, mit unserer Jugendzeit. Also bete ich um eine reifende Selbsterkenntnis. Wo komme ich denn her? Welche blinden Flecken hat eigentlich meine Familie? Was war tabu bei mir zu Hause? Worüber hat man nicht gesprochen? Was hat man nicht eingestanden? Gerade die letzten Jahre, wir haben ja vor 5 Jahren, oder wann das war, mal dieses Dritte Reich thematisiert hier in der Allianz. Und da war ich dann schon 60 oder über 60. Da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass in meiner Familie immer gesagt wurde, ja, also wir hatten ja damit nichts wirklich zu tun. Und es hat ja auch sein Gutes gehabt. Und wir hatten einen Onkel Karl, der war bei dem SS. Aber er war ein Guter, habe ich gelernt. Und auf einmal habe ich verstanden, Moment, was sind das für Familienlügen? Und gibt es noch andere? Und das war eine interessante Erforschung, die ich da angefangen hatte. Also frage ich zum Schluss, ich möchte euch noch mal ein bisschen wiederholen, warum hat eigentlich David nicht rechtzeitig Buße getan, bis es zu diesem Ehebruch und Meuchelmord kam? Warum hat Salomo, der so gut angefangen hat, dass Gott regelrecht begeistert war über ihn, warum hat er nicht die Kurve gekriegt zu erkennen, dass er einen Drall hatte, der zuletzt richtig ins Unheil geführt hat? Warum hat er das nicht hinkannt? König Zedekia, ich weiß nicht, ob er die Geschichte kennt, das war jetzt in den Losungstexten drin. Warum hat Zedekia nicht den Mut, den Glauben, die Kraft gehabt, auf die Stimme Gottes durch Jeremia zu hören, um hinterher eine riesige Katastrophe, alles seine Familie wurde ausgelöscht, seine Augen wurden ausgestochen, Jerusalem wurde eingenommen und weggeführt. Warum um alles in der Welt hat er nicht vorher die Punkte gehabt, wo er zur Besinnung kam, zur Buße kam, um auf die Stimme Gottes zu hören? Warum hat das Synhedrium, der Hohe Rat damals in Israel, nicht innerlich verstanden, dass Gott in Christus kam und ihn entsprechend empfangen? Warum hat die Heimatstadt Nazareth, die so gewohnt war, religiös zu sein, nicht reagiert, als Jesus ihr kritisch daherkam? Da empfangen die und sagen, das ist unser Sohn, das ist der Sohn von Josef, der kommt aus unserem Dorf, unser Mann. Und dann sagt er denen kritisch, Achtung, ihr habt blinde Flecken, ihr habt Balken. Und ihr lauft Gefahr, wenn das nicht bereinigt wird. Und Gott ist ja dabei, gerne es zu tun. Wenn das nicht bereinigt wird, dann kommt eine Katastrophe. Warum war es ihnen nicht möglich oder haben sie es nicht getan, darüber zur Besinnung zu kommen, sich kritisch angehen zu lassen? Dann schmeißen die den Sohn ihres Dorfes raus und dann steht da, sie wollten ihn die Klippe runterstürzen. Wow. Warum verweigert sich Jerusalem, die Stadt des großen Königs, seinem eigenen König? Er sitzt vor der Stadt und weint und sagt, Jerusalem, Jerusalem, warum hast du die Stunde nicht erkannt? Warum? Was hindert mich? Was hindert dich? Also, ich bete heute Nachmittag um Einsicht in meine Gefährdungen. Ich bete um Demut, die Gott mir schenken muss. Ich bete darum, dass ich immer wieder fragend bleibe und hörbereit. Ich will darum beten, dass ich bereit bin, den anstrengenden guten Rat kritischer Wegbegleiter zu hören, auch wenn es mal wehtut. Und dass ich meinen Freunden das gestatte. Und dann geschieht, was wir jetzt im Abendmahl feiern. Dann geschieht, dass Gott sagt, ja, ich wusste es, ich sehe dich, ich kenne dich ja. Aber hier ist die Quelle, in dem alles resettet wird. Das war ja das große Positive, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wie der Reset am PC, wie die Gesundung nach einer Krankheitsphase, wie einen Weg finden nach Verirrung, wie Versöhnung nach Entzweiung, wie der Frühjahrsputz, wie die Korrektur nach langem Irrtum, wie ein Beichtgespräch. Was eine Chance. Dazu sind wir eingeladen. Und vielleicht konnte ich jetzt jemand leiten, wenn ich sage, ja, ich will das heute tun, jemand anleiten zu sagen, okay, wenn der das tut, dann tue ich das auch. Ich nehme mir heute Zeit. Früher war das mal ein Feiertag. Das ist dann abgeschafft worden, weil es sowieso scheinbar keinen Wert hatte, dachte man aus der Sicht. Vielleicht konnte ich jemanden in guter Weise anleiten. Also, ich lese den Text nochmal. In jeder Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Der Jünger steht nicht über seinem Meister. Jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. In der Demut. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Also, das würde diesen Tag zu einem Festtag machen. Sonst ist es nur und bleibt es eine Farce. Und das sollten wir uns wert sein und das sollte er uns wert sein, diesen Tag dadurch zu einem Festtag zu machen. Amen.